Der Dragonbox Talk. Tipps, News, Hintergrundinfos und mehr zu Retro und technischen Gadgets. Mit Sven und Michael.
Und Start ist gedrückt.
Start ist gedrückt, Aufnahme läuft. Hier sind wir mal wieder.
Ja, genau, zur fünften Ausgabe vom Dragonbox Podcast. Und heute tauchen wir mal so richtig in die Entwicklung, Produktion von Spielen für alte Systeme oder halt ja nochmal neu aufgelegte Sachen, wie so ein Produktionszyklus aussieht, was da alles so involviert ist. Ich erzähle so ein bisschen von der PC-Seite. Michael ist ja da eher ganz tief drin, was halt auch die Hardware-Produktion, auch was jetzt zum Beispiel Mega Drive-Geschichten angeht. Und da werden wir uns mal so ein bisschen drüber unterhalten. Aber eine ganz, ganz wichtige Frage. Haben wir Gewinner?
Natürlich, also wir haben vier Gewinner, die Namen nenne ich jetzt so nicht, wir sind ja heute alle im Zeitalter der DSGVO und sowas.
Also Vornamen nennen.
Ah, die müsste ich aber raussuchen.
Achso, dein wolltest du. Gut, wir haben vier Gewinner.
Ich kann sie aber gerne bis zum Ende der Sendung kurz raussuchen, die Gewinner. Wenn sie überhaupt die Namen geschrieben haben und nicht einfach nur ihre Nicknames. Die sind auf jeden Fall schon alle per E-Mail informiert worden. Also das auf jeden Fall, die haben alle schöne Spiele bekommen. Wir haben auch dieses Mal natürlich wieder, also weiterhin, also Left Alive ist noch dazugekommen von Square Enix für die PS4. Ansonsten weiterhin Kingdom Hearts HD 1525 Remix, Secret of Mana, Life is Strange Before the Storm, Kingdom Hearts 3, das alles für die PS4. Und dann nochmal Kingdom Hearts 3 für die Xbox One, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also meine Zuhörer oder unsere Zuhörer oder meine Kunden allgemein, die scheinen sehr wenig von der Xbox One daheim zu haben. Also das ging mir auf der Gamescom auch so, da hatte ich auch Spiele. Da konnte man ja bei mir im Highscore-Wettbewerb sich Spiele erspielen. Ich glaube, kein einziger hat ein Xbox One-Spiel mitgenommen, alle PS4.
Die PS4 ist halt einfach weiter verbreitet. Obwohl jetzt so mein Freundeskreis ist eher Xbox-lastig.
Ja, aber das ist so weit verbreitet. Ich meine, bei der Gamescom, da waren ja, was weiß ich, ein paar hundert Leute dann da und haben mitgespielt, aber nee, keiner wollte. Wir haben dann sogar angefangen, ohne Highscore gefragt, wollt ihr das Xbox One-Spiel haben? Oh, nee, hab ich nicht.
Okay,
das ist schon hart. Also ich hätte es mehr erwartet. Gut, ich habe sie selber auch nicht daheim, muss ich gestehen, obwohl ich ja eigentlich so Sammler bin. Die 360er habe ich noch, die habe ich mir dann irgendwann gekauft, als man so für einen Fuffi oder so bekommen hat. Das mache ich dann bei der Xbox One auch, aber vorher.
Ich mag halt einfach das System und ich mag halt einfach auch den Controller. Also das ist...
Ja, da scheinen sich die Geister, das weiß ich.
Ja, natürlich, du, das ist ganz klar. Das ist halt einfach so eine Geschichte, mit welchem Controller kommst du besser klar.
Genau, also ich mag den Xbox... Genau. Ich habe ihn auch schon in der Hand gehabt. Ich bin nicht so der Fan von. Ich mag dann wieder den PS4-Controller, aber vielleicht auch, weil ich damit aufgewachsen bin. Von PS2 bis PS4 hat sich ja nicht so viel geändert. Und gut, ganz katastrophal. Ich habe noch den alten Xbox 1-Controller, der war ja wirklich scheiße.
Der war schon krass. Ich war auch nie ein Fan der. Ich hatte mir damals die Xbox geholt, irgendwann. Und auch mit diesem Controller, der war, ich fand aber das System, was die gebaut haben, fand ich eigentlich ganz interessant. Auch mit der Multimedia-Anbindung und so weiter, da war ja schon Xbox eigentlich voraus. Ich fand es aber ziemlich scheiße, dass die halt irgendwann gesagt haben, okay, jetzt kommt die Xbox 360 und dann hat Microsoft die Xbox komplett fallen gelassen.
Mhm.
Und da war ich sehr sauer. Und das hat echt Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich hole mir jetzt doch eine Xbox 360, weil ich halt einfach mit dem Controller, ich komme damit einfach besser klar. Und ich mag halt dieses Xbox Live, das Chat-System und sowas.
Naja, bei mir geht es immer eher um die Spiele. Also Xbox, die originale Xbox habe ich mir tatsächlich nur gebraucht gekauft, aber ich glaube, ich habe zwei Spiele dazu, die waren halt dabei. Mhm. Da ging es mir tatsächlich nur ums Xbox Media Center und die Emulation, weil da war damals die Xbox ja richtig cool.
Ja.
Die war ja sofort offen und konntest ja richtig gut mit emulieren.
Ja.
Die Xbox 360 habe ich mir dann gekauft als sowas wie Lost Odyssey oder Blue Dragon kam. Da gab es ja ein paar Rollenspiele, die nur auf der Xbox 360 rausgekommen sind. Von den Japano-Rollenspielen, weil ich bin absoluter JRPG-Fan. Und da habe ich mir die damals geholt, aber dann, mit der Xbox One kam da nicht mehr wirklich viel. Die westlichen Rollenspiele, die interessieren mich immer nicht so. Also mal so durch Dungeons und sonst was durchrennt. Und ich mag so offene Spielwelt nicht, weil ich mich immer verlaufe und keinen Bock habe, da 3 Jahre lang durch eine offene Spielwelt zu laufen. Ich will lieber eine gute packende Story haben, deswegen halt eher die japanischen Rollenspiele. Aber da gab's halt auf der Xbox One nicht wirklich was und vor allen Dingen nichts, was ich jetzt sage, dass ich auf der PS4 nicht auch hätte. Also, ja. Das ist das Einzige. Bei mir geht's immer pur nach Spielen. An die Controller kann ich mich so früher oder später schon gewöhnen. Aber gut, ich bin halt jetzt den PS4 gewohnt und das ist halt natürlich der Unterschied.
Ja, gut. Microsoft hat ja auch da, beziehungsweise Sony hat ja da die Nase vorn, was Exklusivtitel angeht. Da hat ja Microsoft auch selber eingestanden und hat gesagt, ja, das stimmt. Was so Exklusivtitel angeht, die Qualität der Spiele ist halt Sony einfach besser. Die haben die besseren Studios. Deshalb haben die ja vor 2 Jahren angefangen, diverse Studios aufzukaufen, die halt diese Qualität jetzt dann auch für die neue Konsole zu
vermitteln. Ja, gut. Microsoft macht ja die Exklusivspiele meistens auch noch gleichzeitig für Windows. Also nicht mehr ganz so exklusiv.
Ja, die sind jetzt nicht mehr ganz so. Es ist halt einfach wirklich.
Und dann muss ich halt sagen, warum soll ich mir eine Xbox One kaufen, wenn die 2, 3 Spiele, die mich interessieren, habe ich auf dem PC inzwischen auch.
Weil ich zum Beispiel ich habe keinen Gamer-PC.
Ja gut, den habe ich jetzt, ne? den habe ich jetzt, seitdem ich halt angefangen habe, mal PlayStation 2 auf dem PC zu emulieren.
Ach so.
Ich spiele ja daheim am Beamer. Und am Beamer hast du ja ein richtig schönes, großes Bild und PS2 schaut dann, ja, PS2 und Wii okay. Schauen dann schon sehr, sehr übel aus. Also wir haben ein Spiel angefangen mit der originalen PS2. Das war Xenosaga 2, das habe ich mal wieder durchgespielt. Meine Frau kann es noch nicht, wir haben es dann gespielt.
Ja.
Und mittendrin kam dann das Problem, dass der Laser ausgesetzt hat, ganz typisch ja für die PS2. Und da konnten wir auf der erstmal nicht mehr weiterspielen. Dann habe ich gesagt, okay, versuchen wir es mal mit Emulation. Das ging ganz gut. Und dann habe ich halt angefangen, oh, das schaut aber viel geiler aus, weil du kannst es halt auf Full HD rausrendern. Und da die PS2 ja schon wirklich 3D-basiert ist, sahen die Spiele aus wie PS3-Spiele. Teilweise sogar besser als PS3-Spiele. Und seitdem habe ich halt gesagt, okay, ich habe das Ding jetzt ein bisschen aufgerüstet, so dass ich das emulieren kann. Ich meine, ich habe eigentlich fast jedes PS2-Rollenspiel im Original daheim, aber ich spiele halt am Emulator einfach, weil es schöner ausschaut und komfortabler ist inzwischen.
Ja. Okay.
Und gut, PS3, PS4 habe ich halt nur die originalen Konsolen daheim, aber gut, dadurch, dass halt jetzt der PC da ein bisschen aufgerüstet ist, könnte ich jetzt die Xbox One-Spiele oder diese Microsoft-Spiele, die mich interessieren, auch drauf spielen.
Ja.
Das ist halt der Vorteil. Aber gut, wir sind, glaube ich, ein bisschen vom Thema abgeschwiffen.
Leicht.
Aber gut, es geht ja gleich in die Entwicklung rein. Ich meine, die Spiele müssen ja auch alle entwickelt werden für die Konsolen.
Richtig, ja.
Und das war ja auch bei den alten Konsolen nicht anders. Sei es jetzt Mega Drive, Super Nintendo, NES, da mussten die Spiele ja auch alle entwickelt werden. Allerdings
die,
ist da die...
Die sind jetzt nicht einfach so auf wie damals beim C64, auf eine Diskette. Oder wie damals ein Kumpel, also ich habe ja schon früh angefangen, Originalspiele zu kaufen.
Mhm.
Und der mich dann gefragt hatte, wie ich denn diese Boxen gemacht hätte. Die sehen ja cool aus für diese Spiele. Und ich ihm das mal versucht habe, so als ne, so unter 12-Jährigen zu erklären, was ja. Das da gerade ist, was du da siehst.
Ja, es ist, also ich merke es halt ganz anders. Ich merke zum Beispiel bei Mega Drive-Spielen, da sind halt, ich habe ja alles von aufwendigeren Spielen, was weiß ich, Rollenspiele, Prügelspiele, sonst irgendwas zu kleinen, simpleren Spielen. Und die kleinen, simpleren Spiele kosten dann auch mindestens normalerweise 29 €. Und da kommen die Leute dann auch, ja, das ist aber jetzt schon teuer für so ein kleines, simples Puzzlespiel. Da muss ich denken, Moment mal, es ist ja nicht nur das Spiel, sondern da ist ja noch eine ganze Menge außenrum ja. bei einem Konsolenspiel. Die Verpackung, die Platine, die Gehäuse und sowas, das gibt's ja nicht einfach so. Das musste man ja auch teilweise mitentwickeln. Und genau da wollen wir nämlich auch ein bisschen drauf eingehen. Nicht nur auf die Softwareentwicklung, sondern dann eben auch nachher, wie wird jetzt aus der Software das Spiel eigentlich? Ich meine, bei PCs ist ja inzwischen relativ einfach. Da gibt's ja mehr als genug Entwicklungskits. Vor allen Dingen halt auch, was weiß ich, mit Unity und anderen Bausatzsystemen, kann man ja schon fast sagen, bei dem man wirklich mehr Wert aufs Game Design legen kann und weniger aufs Programmieren. Damit kann man ja auch auf Steam relativ schnell Spiele mal entwickeln und veröffentlichen. Ja, und selbst wenn sie nicht auf Steam kommen, sondern als Box rauskommen, dann kommen die auf CD raus. Das ist natürlich auch heutzutage kein Wunderwerk mehr. Du machst halt einfach, du schickst deine Daten ans CD-Presswerk und dann werden die dahergestellt.
Ja.
Anders sieht es natürlich bei den ganzen Konsolen aus, weil die ja zum einen eine ganz andere Hardware haben, aber trotzdem noch irgendwie entwickelt werden müssen. Und das schauen wir uns dann, wie gesagt, heute mal ein bisschen genauer an.
Ja. Genau, wie geht das eigentlich los? Also so ein bisschen, also es entsteht ja entweder eine Idee, wir sagen, okay, wir bringen etwas erneut raus, was es mal gab oder was vielleicht nicht fertiggestellt wird. Oder von der Idee, okay, hey, ich möchte jetzt ein Mega Drive-Spiel entwickeln. Ich habe da so eine Idee. Was brauche ich dafür?
Mal so. Ja, also heute muss man sagen, ist es schon deutlich leichter geworden. Ganz am Anfang war es ja wirklich so, da gab es ja diese dicken Entwickler-Kits. Zum Beispiel fürs Mega Drive ein riesen Kit, das dann auch irgendwie in den PC eingebaut wird. Das heißt, man hat am PC mit so einer eigenen Programmieroberfläche quasi das Spiel entwickelt und dann mit diesem Entwickler-Kit quasi auf dem Mega Drive testen können, bis dann da das fertige Spiel rauskam. Das ist natürlich, also zum einen hat die Hardware natürlich so gut wie kein Mensch mehr. Wer auf der Gamescom mal war, Factor 5 hat die ja mal mit ausgestellt.
Stimmt, wegen dem.
Weil die haben ja Indiana Jones, das ja nie rausgekommen ist, fürs Mega Drive entwickelt. Und wahrscheinlich auch nie rauskommen wird, weil ich glaube, Disney lässt sich auch nicht so leicht leaken, weil ich glaube, es gibt nur eine Quelle und Disney wäre da böse. Gut, die Frage ist, würden sie es mitkriegen, aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand mit involviert sein möchte. Die haben das Entwicklerkit da ja ausgestellt gehabt. Es schaut aus wie eine riesengroße Steckkarte für den PC, die da irgendwie reinkommt. Ja. Und da kannst du dann irgendwie so riesengroße, also ich meine, die Mega Drive Entwicklermodule, das waren ja auch so große Platinen mit so einzelnen E-Proms drauf, die dann geflasht wurden zum Test mit den verschiedenen Versionen. Also das war ja früher wirklich, du hast ein komplettes eigenes Entwicklerkit gebraucht. Gut, hast du heute auch noch bei aktueller Hardware, beim PS5 gibt es ja auch Entwicklerkits, von der neuen Xbox gibt es auch Entwicklerkits, bei denen die Firmen entwickeln, damit sie halt das schon direkt an der Hardware testen können. Wobei der Unterschied ist noch ein bisschen, man hat damals noch sehr hardware-nah programmiert, heutzutage hat man auch wirklich relativ komplexe IDEs. Ich meine, Unity gibt es ja auch für die PS4 und sowas. Diese Bausätze, die gibt es heute auch schon alle am PC. Früher ist man wirklich dann teilweise mit Assembler rangegangen, um möglichst Routinen, möglichst hardware-nah zu kriegen. Klar, die Hardware konnte ja auch noch nicht so viel leisten. Und an die Entwicklerkits ist man halt nie rangekommen. Das heißt, früher war es fast unmöglich, irgendwie mal so ein eigenes Spiel für eine Konsole zu entwickeln. Erst nachdem dann die Leute angefangen haben, also das war dann auch mit der ganzen Emulationszeit, als die Emulatoren draußen waren, da wusste man natürlich dann schon, wie funktionieren diese Konsolen eigentlich. Und dann haben halt auch andere Leute angefangen, quasi solche Entwicklerkits für PC zu programmieren. Also dass heute kann man zum Beispiel in C++ oder gibt auch für viele Konsolen Basic-Varianten, wo man dann anfangen kann, sogar in Basic für die Konsole zu programmieren und dann da quasi ein funktionierendes Binary-File für den Emulator zu machen. Also es gibt ja Second Basic zum Beispiel auf dem Mega Drive. Ich glaube, in Television wird ja auch sehr viel mit Basic programmiert. In Telebasic heißt, nein, das ist das Original. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das da heißt. In Television bin ich nicht so drin, aber ich bin begeistert, wie viel fürs Intellivision an neuen Sachen rauskommt. Und vor allen Dingen gute Sachen, die man sich damals gar nicht hätte vorstellen können.
Ja.
Also da gibt es inzwischen Möglichkeiten. Fürs NES ist ja jetzt der NES-Maker draußen. Da kann man ja fast komplett ohne Programmierkenntnisse komplette Spiele à la Mega Man oder Zelda entwickeln. Also da sind wir heute ganz anders aufgestellt. Ich kenne sogar einen, der mit dem Entwicklerkit gearbeitet hat. Das war ja der Entwickler von Tanglewood fürs Mega Drive.
Ach, okay.
Der hat ja wirklich am originalen Mega Drive Entwicklerkit oder Sega Entwicklerkit gearbeitet, weil er hat gesagt, er möchte das Spiel wirklich so machen, wie wenn es damals fürs Mega Drive entwickelt worden wäre. Deswegen hat der gesagt, er macht das komplett auf dem originalen Entwicklerkit. Das ist eine Leistung, das finde ich auch beeindruckend. Hat natürlich auch so ein bisschen Vorteile, weil das Entwicklerkit vielleicht doch noch ein paar Tricks kann, die man jetzt heute mit der Hardware nicht so drauf hat, weil wie gesagt, die Hardware ist ja heute alles nachprogrammiert, das andere war original Sega. Kann natürlich sein, dass da ein paar Tricks in dem einen drin sind, die das andere nicht beherrscht und andersrum. Aber da ist also jeder, der jetzt sagt, er kann programmieren und möchte ein Spiel entwickeln, kann das auch für die alten Konsolen machen. Ja, und das Erste ist dann halt erst einmal, klar, sich mit den Hardware-Limitationen anfreunden, Anzahl von Farben, Soundkanäle und so weiter, aber gut, es gibt auch Tracker, mit denen man die Musik fürs Mega Drive zum Beispiel recht einfach komponieren kann. Da gibt es dann Abspielroutinen, die man ins Spiel reinklatschen kann und sowas. Ja, und so kann man dann, wenn man sich da mal hinsetzt, sein erstes Spiel entwickeln. Und das kann man im Emulator testen und spielen. Oder eben auf einer Flashkarte Mega Everdrive oder was es da halt sonst noch an Flashkarten gibt. Das ist der erste Schritt.
Okay. Ja. Also ich erinnere mich ja auch, also wir hatten ja auch, als wir die neuen Editionen, also jetzt Rocket Ranger, Defender of the Crown gemacht haben. Und da war ja auch die Idee, okay, wir müssen irgendwas gucken, dass wir irgendwas Exklusives dabei machen, wie zum Beispiel eine Amiga CD32-Fassung, die der Aerok programmiert hat. Mhm. Und der hat mir dann auch erklärt, okay, die und die Limitierungen müssen wir beachten und so weiter. Ansonsten war ja beim PC, da ist es ja grundsätzlich sonst egal gewesen, was man da extra gemacht hat oder so.
Ja, PC hat natürlich unterschiedliche, er hat eine ganz andere Hardware. Da bist du natürlich bei Vibe nicht so limitiert wie bei den alten Konsolen.
Richtig, genau. Das war halt einfach für mich halt mal so ein bisschen so interessant, so da mal reinzuschnummern, hat er erklärt, wie ne, mit den Farben aussieht und so weiter. Ne? Also.
Ja, vor allen Dingen, weil ja jede Konsole das mit den Sprites und Farben anders gelöst hat. Also zum Beispiel beim C64 gibt es auch ein wunderbares Video auf YouTube, bei dem man sieht, wie ist eigentlich damals die Grafik am C64 gemacht worden, weil der kann ja eigentlich gar nicht so viel Farben, wie man auf einem Bild hat. Sondern der hat immer pro Block hat der immer eine gewisse Anzahl Farben, die man zwar variieren kann, mhm. aber in einem Block sind dann immer nur die gleichen vier Farben sind es, glaube ich. Und wenn man sich dann mal so Bilder anschaut mit diesem Hintergrundwissen, die wirklich am C64 so Titelbildgrafiken, dann sieht man wirklich, wenn man genau hinschaut, dass da wirklich so Farbblöcke sind, aber eben die Entwickler mit dieser Limitierung, also die guten Grafiker, so gearbeitet haben, dass das ausschaut, als wäre das ein Vollfarbbild, indem die immer versucht haben, genau an dem Block einen Übergang in einen anderen Bereich zu schaffen. Also das ist ganz interessant. Und die Limitierung hat man jetzt zum Beispiel nur am C64. Am NES hat man wieder andere, da sind die Sprites ganz besonders. Und auf dem Mega Drive gibt's natürlich dann auch wieder andere Limitierungen. Also da ist jedes System anders. Und da muss man sich natürlich anpassen. Das habe ich am PC nicht. Das ist klar. Ja. Also das, das macht natürlich auch die Entwicklung beim PC ein bisschen anders. Beim PC ist es so, ich habe eine Idee und kann mich eigentlich sehr darauf konzentrieren, diese Idee einfach in die Tat umzusetzen. Wohingegen ich bei den alten Konsolen nicht nur einfach die Idee in die Tat umsetzen kann, sondern bei der Idee schon überlegen muss, kann ich das überhaupt auf dem System so machen?
Ja.
Und das macht, ja, das ist natürlich auch nochmal bei der Programmierung und Entwicklung ein Riesenunterschied. Auch Grafiker muss ich natürlich ganz andere finden. Am besten Grafiker, die schon mal für dieses System gearbeitet haben, damit sie mit den Limitierungen gut zurechtkommen. Ja. Also ist alles nicht ganz so einfach.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, okay, jetzt habe ich die Idee. Also jetzt habe ich nicht nur die Idee, sondern ich habe das Ding fertig entwickelt aufs
Genau, einen Programmierlernkurs machen wir jetzt hier nicht.
Genau. Ja, ich habe es jetzt delete, wir machen einen Zeitsprung. Ich habe es jetzt wirklich fertiggestellt. Im Emulator läuft's perfekt. Jetzt möchte ich das nicht als Download-Version anbieten, weil
sondern halt, als
Cartridge. Ich möchte es wirklich als Cartridge haben und möchte sagen, hey, ich möchte so ein richtig
echtes Modul in der Hand haben. Genau. Ja, also bei einem muss man aufpassen, wenn es im Emulator läuft, heißt das nicht unbedingt, dass es auch in der originalen Konsole läuft. Es gibt zwar zwischen Emulatoren, die sehr, sehr genau emulieren, aber auch die sind nicht 100% genau. Es kann immer irgendwo ein kleiner Bug sein, der dann auf der originalen Konsole sich auswirkt und eben auf dem Emulator nicht. Das heißt, idealerweise teste ich das Ganze jetzt mal auf der Original-Hardware. Das geht recht gut, indem ich einfach sage, okay, wir haben ja heutzutage Flashkarten, Mega Everdrive oder ähnliches, Mega SD, was da alles gibt. Da kopiere ich das Spiel dann auf die SD-Karte, lege das rein und spiele es auf der originalen Konsole. Sollte ich auf jeden Fall machen, bevor ich jetzt anfange, hier 2000 Module zu ordern und dann die Dinger drauf produziere und ach, geht ja leider nicht, scheiße.
Ach, egal, kommt ein Update drauf. Oh, Moment.
Ja, allein die 2000 zu flashen mit einem Update dauert auch. Also die heutigen Karten kann man ja tatsächlich updaten, ja? Ist ja nicht so wie früher.
Genau, aber wenn sie dann ausgeliefert wird, werden, ist es schon wieder problematischer.
Ja, da bräuchte natürlich die Person noch den Flasher, die das Ding hat.
Ja.
Und da geht's dann schon wieder los. Also, ja, sollte man vorher auf jeden Fall auf der originalen Hardware testen. Eins noch ganz kurz zu der Entwicklung, weil du hast ja vorhin schon erwähnt, nicht nur neu entwickelte Spiele, sondern zum Beispiel auch nicht fertig entwickelte, die dann fertig gemacht werden. Da ist die Entwicklung nochmal ein bisschen anders, weil da in aller Regel der Quellcode nicht mehr existiert, also der Source Code. Oder aber er existiert, aber wenn der für das originale Mega Drive Entwicklersystem ist, dann kann ich damit, wenn ich nicht gerade das Entwicklersystem habe, und da dürfte es nicht allzu viele geben, die das haben, kann ich das Ding nicht fertigstellen. Das heißt, da muss man wirklich den Prototyp ROM nehmen, den es gibt, und anfangen, das Ding zu analysieren. Wo sind die Level-Daten, wo sind die Sprite-Daten, wie kann ich da was reinhacken und das Ding erweitern? Also das ist natürlich nochmal eine ganz andere Spur, eine ganz andere Arbeitsweise an sich, weil das ist dann wirklich ROM-Hacking. Und finde ich natürlich nochmal deutlich komplizierter, als wenn man sagt, man macht dann ein neues Spiel. Aber gut, es gibt also ROM-Hacker, die fühlen sich da so wohl, die kennen auch das System. Es gibt ja meine Lieblingsseite romhacking.net. Da gibt es ja Fanübersetzungen und massenweise irgendwie, nicht nur Spielverbesserungen oder sowas, also nehmen teilweise wirklich alte Spiele und entfernen die Bugs und alles mögliche, sondern die machen auch wirklich neue Level für alte Spiele und die gar nicht mal schlecht. Also die Seite kann ich auch nur empfehlen, www.romhacking.net zusammengeschrieben. Aber jetzt sagen wir so, egal wo wir das jetzt her haben, wir haben hier ein fertiges Bin. Oder ja, beim Mega Drive ist es Bin, beim NES wäre es ein .NES-File, beim Super Nintendo SFC. Und das muss jetzt auf irgendein Modul kommen. So. Früher war es so, das hat ja der Hersteller gemacht. Ich meine, Nintendo hat die ganzen Nintendo-Cartridges hergestellt, Sega die Sega-Cartridges, bis auf einige Ausnahmen, die er dann unabhängig von denen produzieren wollten. Beim Mega Drive relativ einfach, weil das Mega Drive hat eigentlich keinerlei Sicherheitsmaßnahmen in dem Modul drin. Das heißt, da ist einfach nur ein EEPROM drin. Das EEPROM hat zwar dann irgendwo ein Land mit eingespeichert, nicht ein EEPROM, sondern ein ROM drin. Das hat zwar ein Land mit eingespeichert, in welcher Konsole es laufen darf, aber das ist alles im Softwarecode drinnen. Das heißt, Mega Drive Modul hat jetzt keinen Chip drinnen, der irgendwie dafür garantiert, dass es ein originales Modul ist. Das ist also die simpelste Variante. Du hast einfach nur einen ROM-Chip drin mit der Software drauf. Fertig.
Beim Super Nintendo war es ja ein wenig anders. Ne?
Ja, nicht nur bei dem, also auch schon beim NES vorher. Das NES hat ja auch diesen Lockout-Chip drinnen, der eigentlich von Nintendo primär für Regionsbeschränkungen auch gedacht war. Der Lockout-Chip musste ja übereinstimmen mit dem von der Konsole. Ansonsten wurde das ROM gar nicht geladen von dem Modul. Und es gab halt einige frühe Firmen, die das dann auch gehackt haben. Ich glaube, Electronic Arts hat auf jeden Fall fürs Mega Drive eigene Module und Spiele rausgebracht. Ja. Ich weiß nicht, ob die das jetzt auch schon beim NES gemacht haben, aber es gab ein paar am NES, die das auch schon gemacht haben. Müsste ich aber nachschauen. Also ich vergesse das auch immer wieder. So groß ist mein Gedächtnis dann doch nicht mehr in dem hohen fortgeschrittenen Alter, dass ich mir jeden kleinen Scheiß merken kann. Gut, aber ganz bekannt natürlich die Wisdom Tree Spiele.
Ja, genau.
Die ja schon Kultstatus dank dem Angry Video Game Nerd erreicht haben. Bei denen ist tatsächlich so, die haben den Chip gehackt, teilweise mit ganz bösen Brute Force Methoden, die dann einfach so auf den Chip einhämmern, bis er irgendwann aufgibt und sagt, ah ja, okay, du bist in Ordnung. Das war also tatsächlich dann die Lösung. Inzwischen gibt's da auch Ersatzchips, die auf so einem kleinen Programmcode funktionieren und quasi so tun, als wären sie der originale Lockout-Chip. Und deswegen kann man inzwischen auch fürs NES schon Module herstellen. Aber da braucht man eben immer noch zusätzlich dieses System, damit der Lockout-Chip überlistet werden kann. Das gleiche natürlich beim Super Nintendo, da hat das, also der nennt sich ja CIC bei den Dingern von Nintendo, und da wurde dann auch beim Super Nintendo der Super CIC entwickelt, was ja quasi auch so eine kleine Schaltung ist mit einer laufenden Software, die dann dem Super Nintendo quasi vorgaukelt, das ist ein originales Modul. Das muss man natürlich auch beachten. Also beim Super Nintendo oder so reicht's nicht, wenn ich einfach sage, ich hau da jetzt einen ROM-Chip mit dem Programm drauf, sondern ich muss eben auch noch diese für damaligen Sicherheitsmaßnahmen umgehen, dass eben keiner außer Nintendo für das Ding Spiele entwickeln kann.
Ja.
Hat natürlich auch den Vorteil gehabt, dass Nintendo doch einen gewissen Qualitätsstandard damals eingehalten hat. Also über die Zensur mag sie streiten, dieses familienfreundliche, da gingen sie dann teilweise. Ja, da gingen sie aber teilweise zu weit. Aber.
Ja, ja. Rocket Ranger fürs NES ist ja auch die NES-Fassung, die ja schon arg gelitten hatte, ist ja auch entnazifiziert. Das geht ja auch da wieder schon von vornherein um Aliens.
Mhm. Ja, aber sogar Maniac Mansion.
Maniac Mansion.
Du konntest doch nicht mal mit den Hamster in die Mikrowelle stecken.
Ja.
Es gab keinen knusprigen Hamster.
Ja. Und Mortal Kombat 1, die Fassung mit dem Schweiß?
Alles, also irre viel ist da zensiert worden. Also das ist natürlich der Nachteil. Aber auf der anderen Seite, bei den meisten NES-Spielen konnte man davon ausgehen, wenn man es gekauft hat, das war auch wirklich ein gutes Spiel. Ich meine, das sieht man jetzt heutzutage bei Android oder sonst was, wenn jeder dafür Spiele entwickeln kann, da findest du halt auch ganz viel Schrott, den eigentlich kein Mensch freiwillig spielen möchte, aber er ist halt einfach da. Und das war bei Nintendo eigentlich dann eher weniger der Fall, einfach aus dem Grund, weil die einzigen waren, die die Spiele haben freigegeben und so einen Qualitätsstandard hatten, aber halt Nachteil eben, ja, Zensur. Das kreiden viele Nintendo bis heute noch an. Und vor allen Dingen, die zensieren sogar heute noch Spiele, die von damals waren. Sie haben erst bei Zelda, haben sie kürzlich irgendwelche Symbole raus retuschiert, weil die auch wieder ihrer Meinung nach, sie wollen ja auch keine Runen und sowas haben. Die haben bei Devil's Crush, den Flipper, haben sie ganzen Pentagramme in Dreiecke umgewandelt für den Virtual Re-Release und sowas. Also man kann es auch übertreiben mit der Zensur, aber gut. Ja, also daher, fürs Mega Drive ist es dann tatsächlich am einfachsten, Spiele herzustellen. Also Module herzustellen, weil da braucht man wirklich nur den ROM-Chip mit dem Programmcode und dann läuft das Ding. Ja. Deswegen habe ich jetzt auch am Anfang gesagt, nachdem auch bei mir die Mega Drive-Spiele im Shop eigentlich mit die beliebtesten sind, habe ich ja dann auch ein eigenes Flash-Modul hergestellt, auf dem wir dann selber Spiele produzieren können. Also wir haben zum Beispiel vor kurzem das Ultra-Core für Strictly Limited Games, ist ja limitiert auf 2000 Stück rausgekommen hier in US und EU. Da haben wir die Module komplett produziert. Also da haben wir uns drum gekümmert und da haben wir halt vorher auch eine Platine entworfen. Also es gibt zwar ein bisschen was Fertiges, aber ja, es gab jetzt nicht so, wo ich sage, damit konnte ich was anfangen. Also ich habe ja auch ein bisschen recherchiert. Ich habe irgendwann gesagt, ich will die Möglichkeit haben, dass ich sage, wenn jemand mit einem Mega Drive-Spiel auf mich zukommt, was ja heutzutage nicht mehr so unwahrscheinlich ist, es kommt demnächst zum Beispiel wieder eins von Retro Guru raus fürs Mega Drive, dann möchte ich die produzieren können. Dann habe ich erstmal geguckt, was gibt's denn an Flashkarten? Es gibt die von Krix, der ja auch die großen Everdrives und sowas herstellt. Da gibt's auch so eine Flashkarte für einzelne Spiele, die ist auch recht günstig. Hat aber zwei Punkte gehabt. Also zum einen, er verwendet, um die Spannung von 5 Volt auf 3,3 Volt zu bringen, weil frühere Konsolen liefen alle mit 5 Volt. Heutzutage die Speicherchips haben alle 3,3 Volt. Da hat er Widerstände verwendet. Sehe ich jetzt eigentlich gar kein Problem drin, aber es gab irgendwann mal im Internet die große Diskussion, schadet das den Konsolen, weil durch die Widerstände geht natürlich Leistung verloren, die Leistung muss die Konsole bringen, wenn die Konsole mehr Leistung bringen muss, dann sterben die Kondensatoren schneller und es ist alte Hardware und bla bla bla. Ich kenne noch keine einzige Konsole, die daraufhin gestorben ist, muss ich sagen, außer vielleicht auf China-Module, aber das hat andere Gründe. Aber es gab halt eine große Diskussion, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich dann mache, dann will ich wirklich eine haben, die hat keine Widerstände drin, sondern die hat dann richtige Spannungswandler drin, quasi die offizielle Lösung, nicht so diese Workaround-Methode, sondern die offizielle Lösung. Das war der eine Punkt und das andere, was noch ein Problem war, du hast eigentlich keine Karte bekommen oder Kriegskarte hat keine SRAM-Funktion drin gehabt. Also wenn du jetzt ein Spiel mit Spielstandspeichern haben möchtest oder Highscore saven, das ging nicht. Ich habe dann auch später festgestellt, warum, weil das war gar nicht so einfach, aber da komme ich dann gleich drauf. Dann habe ich mich noch bei anderen Herstellern umgeschaut, die haben da meistens nur solche Mega Drive nackten Platinen quasi gehabt, auf die man dann einen EEPROM-Chip drauf schmeißen kann. Also quasi, die sind einfach nur nachgebaute originale Mega Drive-Module, nur statt dem ROM schmeißt man eben dann einen EEPROM rein, weil das EEPROM kann man ja selber beflashen, ansonsten ist es ja identisch mit dem ROM-Chip. Hat man aber das Problem, die sind jetzt natürlich auch schon ein bisschen älter, die Mega Drive-Module. Also die EEPROM-Chips kriegt man nicht mehr ganz so leicht und so ein EEPROM-Flashen dauert auch vergleichsweise recht lang. Das heißt, das waren jetzt so Lösungen, wo ich gesagt habe, nee, die taugen mir alle nichts, wenn ich sage, ich muss 2000 Spiele produzieren, dann kann ich nicht mal schnell 2000 EEPROMs flashen bekommen und alle da reinschieben. Vor allen Dingen erstmal die EEPROMs herbekommen. Und wenn es jetzt ein Spiel mit SRAM ist, dann geht es zum Beispiel auch mit Kriegskarte schon mal gar nicht. Also haben wir selber eine entwickelt. Ich selber bin ja kein Hardware-Entwickler, aber ich habe ja auch jemanden, der bei mir auch die Pyra und sowas entwickelt. Und da habe ich das als Auftragsarbeit fertigen lassen. Und der hat es dann eben fertiggestellt. Jetzt muss man sagen, bei SRAM, also Speicherfunktion, beim Mega Drive gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal bei den kleinen Spielen, die haben dann quasi 2 Megabyte zum Beispiel als Spielgröße maximal und die anderen 2 Megabyte Adressspeicher, die sind dann für die Speicherbatterie zur Verfügung. Das heißt, der schreibt halt entweder den einen oder den anderen Bereich rein. Das geht aber natürlich dann nur bis bei Spielen bis zu einer gewissen Größe, weil man kann sich das vorstellen, das Mega Drive hat einen Adressbereich, das kann von so und so viel bis so und so viel ansprechen. Also maximal kannst du mit dem Mega Drive 4 Megabyte ansprechen. Und wenn du jetzt natürlich ein großes Spiel hast, das eine Größe von 3 oder 4 Megabyte hat, dann hast du eigentlich keinen Adressbereich mehr für diesen SRAM mehr zur Verfügung. Also du könntest keine Speicherbatterie einbauen. Was natürlich genau blöd ist, weil gerade die Spiele, die viel Platz brauchen, nämlich die Rollenspiele, die spielen sich natürlich deutlich besser mit Speicherfunktionen. Zum Beispiel Phantasy Star 4 ist ein relativ großes ROM, das braucht 4 Megabyte Platz, hat eine Speicherfunktion drin und da ist es bei Sega einfach so, die haben dann so eine kleine Leitung und diese kleine Leitung, wenn die gesetzt wird, dann heißt es, Achtung, der das was jetzt kommt, soll nicht in den Adressbereich vom ROM gehen, sondern da wird umgeswitcht quasi auf den RAM. Und das muss man eben mitentwickeln und zwar auch vom Timing her richtig haben. Und da haben wir ein paar Versuche gebraucht, hat dann aber am Schluss funktioniert. Und wir haben jetzt dann halt, also ich glaube, wir haben die einzige Flashkarte, die ich kenne, die wirklich 4 Megabyte große Spiele mit SRAM-Funktionen unterstützt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Phantasy Star 4 oder sowas nimmt, das habe ich als Test hergenommen, das funktioniert jetzt nur auf unserer Karte, soweit ich weiß. Unsere Karte ist natürlich nicht für Raubkopien gedacht. Klar, was jeder daheim selber drauf flasht, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber zum Testen war es natürlich sehr gut, wenn man da auch schon ein Originalspiel hernimmt, was es gibt und was auch offiziell von Sega entwickelt ist und das testet, ob es funktioniert. Ja, und dann hat man eben diese Karte fertig. Da muss man natürlich bedenken, also Entwicklungskosten sind natürlich erstmal ein paar tausend Euro, wenn man da immer mal wieder Platinen zum Testen machen muss, dann geht was nicht, dann lötet man um, bis man das finale die Hardware-Design hat. Das kostet insgesamt ein paar tausend Euro. Und dann natürlich die Produktion. Jetzt kann ich die natürlich einzeln bestücken, aber dann kostet eine Karte ewig viel. Das heißt, ich muss mindestens mal 1000 Stück kaufen und das steckt natürlich dann auch schon mal Geld drin, weil Produktionskosten bei 1000 Stück, selbst wenn jetzt die Karte nur 8 oder 9 Euro in der Produktion kosten würde, bin ich auch schon wieder bei 9 bis 10.000 Euro.
Ja.
Und ich muss dann erstmal diese 1000 Karten an irgendwen losbringen. Das ist also alles schon mal so ein bisschen ein Risiko, was man mittragen muss. Bei mir, Gott sei Dank, also mit UltraCore hat sich das ja schon mal ganz gut bewährt. Jetzt habe ich dann auch noch andere. Wie gesagt, Xump 2 kommt demnächst fürs Mega Drive von Retro Guru raus, auch bei mir produziert und verkauft. Und da werden die Karten auch verwendet. Zudem biete ich dann auch zum Beispiel so einen Flash-Service an. Also man kann, wenn man jetzt einen Public-Domain-ROM oder irgendwie ein anderes Spiel, Demo oder sowas, das entweder frei verfügbar ist oder an dem man selber die Rechte hat, geflasht haben will, dann kann man es bei mir flashen lassen. Also einfach reinschicken, ich flash drauf, schicke die Karte zurück, hast du dein Spiel auf Modul. Ja. Also wirklich so On-Demand-Produktion mache ich. Oder man kauft sich eben den Flasher, den es ja von Krix gibt. Der ist nämlich auch kompatibel zu unseren. Man braucht zwar eine andere Software, aber man kann damit die Module bespielen und kann dann selber seine Testläufe auf dem Modul machen und sein Spiel selber herstellen. Zum Beispiel das Remute, das ist ja dieses Musikalbum und sowas.
Genau,
ja. Gut, da sind jetzt nicht die Platinen von mir, aber da ist das Gehäuse von mir. Das auf jeden Fall. Ja, also da haben wir dann relativ viel zu entwickeln gehabt, dass das funktioniert. Und das darf man nicht vergessen. Das muss man heutzutage natürlich auch alles machen, wenn man sagt, man will ein neues Spiel machen. Entweder man muss eben auf vorgegebene Flashkarten schon zurückgreifen, aber wenn man wirklich sagt, ja, ich will aber Speicher, Batterie und sowas haben, ja, da muss man ein bisschen was selber eventuell machen. Jetzt nicht mehr, jetzt haben es wir ja gemacht, aber vorher gab es da einfach noch nichts. Und Xump zum Beispiel speichert auch die Highscore-Liste oder die erreichten Level und sowas auf dem Modul selber ab. Das finde ich auch sehr komfortabel. Okay. Naja gut, jetzt habe ich also dann die Flash-Karten, da kann ich jetzt die Module drauf flashen, das dauert also bei UltraCore hat es glaube ich pro Flash-Vorgang mit Fairify hat es ungefähr eine Minute gedauert pro Spiel oder 1 bis 1,5 Minuten, weil klar, die Dinger sind jetzt nicht die allerschnellsten. Normalerweise muss man es ja auch nur einmal drauf flashen, dann ist es drauf. Gut, wenn man sich das jetzt hochrechnet, 2000 Module mal 1,5 Minuten. Ja, ist mir auch eine gewisse Zeit beschäftigt. Also ich habe mir dann wirklich so ein kleines Rig gebaut aus 10 Flashern, die dann alle gleichzeitig geflasht haben. Also immer 10 Module rein, flashen, 10 Module raus, die nächsten 10 Module rein und so weiter.
Testet die Software dann auch, dass es A, erfolgreich drauf ist?
Ja,
oder?
Das war ja der Fairify.
Okay.
Ach, also ich habe von den 2000 Modulen ist eins ausgefallen, das hat dann beim Fairify wirklich einen Fehler gemeldet.
Okay.
Aber ansonsten sind alle, die ich geflasht habe, waren in Ordnung. Hat mich sehr gefreut, weil das natürlich auch davon zeugt, dass die Produktion an sich sehr gut funktioniert. Und meine Ausfallquote von 2000 Stück 1 ist gigantisch. Also da bin ich auch sehr dankbar. Ich lasse ja hier alles in Deutschland produzieren, bei einem Werk, mit dem ich ganz gut arbeite, in Unterhaching, dreiviertel Stunde hin, Global Components, die auch für mich schon die Pandora gemacht haben und jetzt auch die Pyra herstellen. Ich mache das nicht in China. Vor allen Dingen in China muss ich sagen, wenn du sowas hast, dann hast du auch sehr schnell einen Klon davon. Wie gesagt, Kriegsmodule gibt es da schon als Klon. MacWill weiß ich zum Beispiel, da gibt es inzwischen auch schon geklonte Hardware. Also ich glaube einfach, wenn du da Platinen produzieren lässt, die greifen die teilweise einfach ab, die Daten, und produzieren es dann halt selber mit leichten Änderungen. Okay. Und deswegen muss ich sagen, das mache ich dann sehr, sehr ungern. Gut, die Platine an sich wird zwar dann auch noch in China sozusagen geätzt, allerdings A, mit einem Partner, mit dem jetzt Global Components zum Beispiel lange zusammenarbeitet und auch nicht schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil die haben ja nicht nur mich als Kunden, sondern die haben auch teilweise Kunden, bei denen es wirklich darum geht, dass dieses Design auch nirgendwo anders rauskommt. Das wäre in China natürlich blöd. Und zum anderen, die machen jetzt ja nur die nackte Platine, die wissen ja dann gar nicht, was sie da machen. Ich meine, können die bei allen Projekten nicht beobachten, aber wenn du zum Beispiel komplett die Produktion durchführen lässt und nennst das Ding dann noch Megadrive-Modul, ja, dann wissen die, ah, cool, Megadrive-Modul, können wir vielleicht selber mal für irgendwas brauchen, dann gibt es das Ding bei AliExpress.
Ja.
Für. Also das ist halt auch immer so ein kritischer Punkt. Und ja, ich muss auch sagen, ich produziere gerne in Deutschland, klar, kostet vielleicht ein paar Euro mehr, aber ich bin halt wirklich einer, der sagt, lokale Industrie ist einfach lokale Industrie und die möchte ich auch unterstützen. Ich muss jetzt nicht immer das Billigste haben, sondern ich will es lieber gut haben und möchte auch einen Ansprechpartner haben. Und wie gesagt, also 1% Ausfall, noch nicht mal 1% Ausfallquote, also 1 von 2000, damit bin ich vollkommen zufrieden.
Ja, definitiv.
Ja, also dann haben wir jetzt dieses Modul, beziehungsweise wir haben jetzt die Platine und auf der Platine ist das Spiel drauf. Jetzt geht's natürlich weiter. Jetzt muss jetzt muss die Platine noch in Gehäuse rein. Und ja, entweder suche ich mir da jetzt auch einen, der Gehäuse produziert. Inzwischen gibt es da ja auch sehr, sehr viele. Also ich kann ja in China die Gehäuse kaufen oder kann sie, in Amerika gibt es, glaube ich, auch schon einige Hersteller. Klar, die anderen Megacat Games und sowas verkaufen, glaube ich, auch teilweise Gehäuse. Zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, nämlich als es die Everdrives gab, hatte ich noch keine passenden Gehäuse dafür gefunden, oder wenn, dann waren die qualitativ so mies, dass ich gesagt habe, nee, die schauen aus wie 10 Jahre alt, will ich nicht. Deswegen habe ich mir da auch eigene Gussformen für machen lassen. Das heißt, man muss da natürlich erstmal das Design machen. Klar, das ist natürlich simpel, weil man basiert es auf dem Originaldesign, macht Änderungen zum Beispiel rein, dass das Modul in US und europäische und japanische Systeme reinpasst. Bei Mega Drive ist ja zum Beispiel seitlich noch so ein kleiner Pfosten, der in Amerika reinfährt. Bei den deutschen Modulen ist da keine Kerbe drin. Sobald du da eine Kerbe reinmachst, passt es da auch rein. Also dann sind die Module wirklich weltweit nutzbar. Und ja, neben dem Design musst du dann die Gussformen machen, die dann aus Stahl sind. Ja, und für eine Gussform in der Größe von Megadrive-Modul oder SNES-Modul, du zahlst halt mindestens auch schon 5.000 bis 6.000 Euro dafür. Ja, also das heißt, zusätzlich zu den Kosten, die du für die Module und Entwicklung hattest, hast du nochmal die Gussformen. Ja, da bist du allein da schon bei den Rohkosten, ohne dass du überhaupt auch nur ein Spiel verkauft hast, bei 10.000 Euro.
Ja.
Klar, das sind Einmalkosten. Jetzt, wo ich die Gussform habe, kann ich beliebig viele von den Gehäusen relativ günstig herstellen.
Mhm.
Auch das mache ich inzwischen für andere, weil klar, ich habe den Vorteil, du kannst ja irgendwo in China einkaufen, aber wenn jetzt einer kommt und sagt, er möchte jetzt 500 Stück haben, kann ich sagen, okay, kann ich dir auch in einer anderen Farbe anbieten. Ne? Und dann kannst du grüne Module, blaue Module, rote Module. Ich habe halt inzwischen auch Gussformen für SNES, N64, Mega Drive und NES alle zur Verfügung. Also da kann ich in jeder beliebigen Farbe die Gehäuse herstellen, mache ich auch schon für einige andere. Remute kam ja zum Beispiel auf dem grünen Modul daher, auf dem Megadrive-Modul. Was ich lustig fand, weil das Grün habe ich eigentlich für meine Dragonbox-eigenen Dinger gemacht, aber der fand es auch cool und hat auch gleich Grün genommen. Jetzt kommt dann zum Beispiel ein neues SNES-Projekt demnächst raus, da gibt's dann rote Module zu. Also Sonderfarben sind ja auch immer was ganz Nettes. Das kann ich halt dadurch machen, dass ich da auch wirklich die eigene Gussform habe und so sag, so, ich lasse das jetzt produzieren. Die mache ich jetzt übrigens nicht in Deutschland, weil da wäre es leider, ja, da ist die Industrie relativ unbezahlbar. Also da bin ich nicht bei 5.000, sondern wahrscheinlich mindestens bei 10.000 bis 15.000 Euro für die Gussform. Sondern das lasse ich zumindest in Europa bei unseren Kollegen in Griechenland fertigen. Ich bin auch relativ gut inzwischen mit dem Juniorchef befreundet. Wenn ich bei denen im Werk vorbeischaue, wenn irgendwas produziert wird, ich übernachte auch immer bei dem, der ist selber Zocker. Was natürlich ganz lustig ist, weil abends bei ihm daheim zockt man noch ein bisschen, tagsüber kümmern wir uns um die geschäftlichen Sachen. Und ja, er fand es auch sehr lustig, weil er gemeint hat, wieso produzieren wir Megadrive-Module? Er kannte die von früher natürlich noch.
Ach, geil.
Hat auch gedacht, hä, Sega? Und dann als nächstes Nintendo auch noch? Was ist denn jetzt hier los? Ja, und dann haben wir uns halt auch kennengelernt. Ich habe ihm das Ganze erklärt. Das findet er natürlich auch klasse. Also mit solchen Partnern zu arbeiten, macht natürlich auch mehr Spaß. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich mit Kosten verbunden. Und dann kann man sich vorstellen, gut, der Markt ist jetzt noch nicht so groß. Also wenn du ein paar tausend, ich sag mal, wenn du von einem Megadrive-Spiel 2000 verkaufen kannst, dann bist du echt gut. Heutzutage.
Es ist aber eigentlich interessant, also so habe ich ja auch das Gefühl, dass der Megadrive-Markt da ja auch größer ist und auch gefühlt erfolgreicher als jetzt Produktionen, die neu rauskommen fürs NES oder Super Nintendo, obwohl ja eigentlich die Verbreitung der Konsolen größer war.
Ja, also das fand ich auch interessant. Gut, NES ist natürlich jetzt heutzutage sehr simpel. Es ist halt noch ein 8-Bit-System. Du kannst da gute Spiele für machen.
Aber sagen wir mal Super Nintendo. Super Nintendo war ja das, ich weiß jetzt nicht Verkaufszahlen, aber ich kann nicht mal kurz nachgucken. Mhm. Aber ich würde fast sagen, schon das Doppelte, was...
Also ich kann mir vorstellen, dass es auch daran liegt, dass es fürs Mega Drive einfacher zu entwickeln ist. Zum einen das.
Ja.
Also neue Spiele, ich kenne jetzt ehrlich gesagt neu programmierte Spiele für Super Nintendo. Mir fällt jetzt auf Anhieb nicht wirklich eins ein. Also außer so kleinere Homebrew-Spiele oder sowas. Mhm. Aber ein aufwendiges Größe, so wie wir es mit Tanglewood hatten oder mit Tänzer fürs Mega Drive oder sowas.
Fast doppelt so viel, ja, fast doppelt so viel. Also ich habe Mega Drive 30 Millionen und Super Nintendo 49 Millionen.
Mhm. Ja, aber ich meine von den neuen Spielen her, ja, die neu entwickelten.
Ja.
Mir fällt jetzt da nichts Großartiges für Super Nintendo ein.
Nee, mir gerade auch jetzt
nicht. Also Mega Cat Games hat ein paar, aber auch das sind meistens beim Super Nintendo noch relativ simple Spiele, wohingegen Mega Drive inzwischen schon auch relativ komplexe Spiele sind. Also ich bin kein Entwickler, aber ich habe irgendwie das Gefühl, fürs Mega Drive ist es leichter zu entwickeln. Vielleicht auch wegen dem 68000er Prozessor, den kennt man natürlich noch von früher von Amiga und Atari ST und sowas, da hat man früher schon viel drauf entwickelt. Beim Super Nintendo, nee, also auch die Entwicklertools, ich meine, wie gesagt, fürs Mega Drive könnte ich jetzt im Basic auch mal schnell ein kleines Spiel zusammenklatschen. Fürs Super Nintendo sind mir da keine Entwicklerpakete bekannt. Mhm. Also fürs NES jetzt ja, da kommen jetzt auch sehr, sehr geile Dinger über NES-Maker raus, da bin ich sehr gespannt. Aber gut, da ist es halt von der Flash-Modul-Herstellung etwas komplexer, weil man eben auch diesen Ländercode-Chip hat.
Ja.
Und weil es eben ein 8-Bitter ist, ist jetzt der Markt zumindest in Deutschland nicht mehr ganz so groß. Also in Amerika ja, in Deutschland ist aber auch am Wachsen. Aber gut, Metal Storm und Holy Diver haben sich sehr gut verkauft, muss ich sagen. Das waren ja auch fürs NES. Aber das war innerhalb kürzester Zeit, waren die in Amerika ausverkauft, in Deutschland noch nicht. Oder in Europa. Mhm. Also ich glaube, da ist einfach das Interesse nicht ganz so groß und Mega Drive scheint irgendwie noch so mehr Fans zu haben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Gut, klar, lebt natürlich auch davon, wenn für ein System regelmäßig neue Sachen erscheinen oder auch Demos erscheinen und die Entwicklerszene groß bleibt, ist natürlich das Interesse auch größer. Und das war Mega Drive. Aber das war ja auch ein Grund dafür, warum ich gesagt habe, ich mache fürs Mega Drive A, viel simpler von der Produktion und momentan auch sieht so aus, als würden sich mehr Leute für Mega Drive-Spiele interessieren als sonst was.
Ja.
Also, naja, jetzt fehlt aber immer noch was, weil jetzt haben wir zum Beispiel die Gussformen und können damit Module produzieren. Also wir könnten jetzt schon komplette Module machen. Gut, Aufkleber machst du on demand.
Ja.
50, also 500 Aufkleber kosten mich 50 Euro in wirklich guter Qualität. Die sind jetzt nicht so der Rede wert. Anleitungen ähnlich. Ich meine, Druckereien gibt es wie Sand am Meer, bei denen man schon mal schnell so eine Anleitung drucken lassen kann. Aber dann geht es natürlich aber noch weiter Verpackung. Also beim Mega Drive ist es ja so, die hatten die Plastikboxen. Da bin ich ehrlich gesagt kein Fan von, weil Plastik hin, also Plastikbox hin oder her oder Originalität hin oder her. Es gab ja zum Beispiel mit Sonic und Knuckles auch ein Spiel von Sega, das offiziell nicht in der Plastikbox, sondern in einer Pappschachtel oder in so einem Pappkarton erschienen ist.
Ja, ja.
Und aus Umweltschutzgründen muss ich sagen, klar, die Module kannst du jetzt nur auf Plastik produzieren. Wie soll das auch anders gehen? Aber bei den Boxen muss ich sagen, will ich jetzt nicht unbedingt noch mehr Plastik verwenden als unbedingt nötig. Deswegen mache ich selber Pappkartonboxen. Ja. Okay. Aber ich weiß, es gibt einige, die bei mir produzieren lassen, die holen sich dann die Boxen woanders, weil die wollen Originalität haben und die wollen dann eben auch diese Plastikboxen haben.
Ich kann's auch echt ein bisschen nachvollziehen einfach, weil du willst dann halt einfach im Regal soll's gleich aussehen. Aber ich verstehe schon
das Argument. Ja, aber da passt der Sonic und Knuckles auch schon nicht mehr rein.
Ja, ist aber ein Spiel. Mein Gott, ne? Gut, die 32X-Spiele waren ja auch dann schon Pappe.
Richtig, genau.
Ne, aber ich kann
und schon so Super Nintendo, NES, die hatten auch alle Pappschachteln. Also es war ja eigentlich aber, immer nur Sega. Aber
jetzt mal ernsthaft. Wenn ich auf den Flohmarkt gehe und ich finde Super Nintendo Spiele, sind sie eben 70-80% ohne Verpackung.
Ja, aber Mega Drive Spiele auch.
Mega Drive Spiele finde ich viel mehr in der Verpackung, weil die haben die Eltern haben da so gesagt, ah, der Papierscheiß, der kommt weg. Aber der Plastik, oh, das ist eine Verpackung, die lassen wir da. Also du hast viel mehr Mega Drive Spiele, die noch original verpackt sind, weil man es nicht weggeworfen hat, als Super Nintendo, wo die Eltern gesagt haben, der Pappscheiß kommt weg.
Mhm. Klar. Nee, also ich mache da meine Spiele trotzdem. Also die es von mir zu kaufen gibt, die werden dann einfach Pappe haben. Weil,
ja.
Wie gesagt, ich kann Sammler nachvollziehen, aber da muss ich sagen, da sehe ich halt wirklich mehr in den Umweltschutz. Man muss nicht unbedingt mehr Plastik produzieren, als nötig ist. Es reicht schon, wenn ich die Module mit Plastik produzieren muss und ansonsten versuche ich das doch so minimal wie möglich zu halten. Und deswegen ja auch die meisten Geräte, die ich im Shop anbiete, wenn möglich wechselbare Akkus. Jetzt auch der neue Pocket Go, da gab es ja auch noch Konkurrenten, RG350 oder sonst was. Aber ich habe halt den, der auch zum Beispiel einen wechselbaren Akku mit drin hat. Weil ich einfach sage, bin ich Fan von. Auch die Pyra wird immer einen wechselbaren Akku haben. Und ich schaue auch, dass für die Geräte von GPD, dass ich da auch, soweit es geht, Wechselakkus, also nicht Wechselakkus, sondern zumindest Ersatzakkus da habe, dass man die nicht gleich wegwerfen muss. Also bin ich immer noch ein großer Fan von. Und ja, aber egal wie, also wenn man jetzt natürlich sagt, man möchte jetzt eine Box haben, eine Plastikbox, gut, die kann man inzwischen von verschiedenen Herstellern kaufen, aber auch da darf man nicht vergessen, original musste die natürlich jemand anders dann auch mal wieder als Gussform produzieren lassen für das Plastik.
Ja.
Also auch das hätte, wenn man es selber macht, extra Geld gekostet. Bei den Pappboxen ist es ähnlich, weil du ja auch vorhin schon die Bigboxen angesprochen hast, boah, wie hat man denn die gemacht? Ja, es gibt schon Druckereien in Deutschland, die das können. Aber man hat am Anfang natürlich erstmal Initialkosten, denn man muss dafür eine Stanzform herstellen. Ja. Denn die Boxen müssen eine bestimmte Größe haben, dass die passen. Und zum Beispiel auch ein Inlay. Ich habe ja Inlays drin, in dieses Inlay passen die Module rein. Auch dafür brauchst du eine eigene Stanzform, die auch aus Stahl hergestellt wird. Ist zwar nicht so aufwendig und teuer wie jetzt eine Gussform für ein komplettes Modul, aber du zahlst halt trotzdem erstmal so 500 Euro für die Stanzformen, je nachdem, wie viel du brauchst. Hast du die einmal, kannst natürlich in der Größe dann die ganzen Dinger herstellen. Die werden dann bedruckt, gestanzt und auch gefalten. Also das ist ja auch so eine Besonderheit bei den Boxen, die wir hier herstellen. Finde ich sehr, sehr schön von dem Hersteller, mit dem wir arbeiten. Der macht das nicht mit Verklebung. Der entwickelt vorher schon solche Faltkonzepte, dass die Dinger zusammenhalten, obwohl sie ohne Kleber auskommen und einfach nur gefalten sind. Schaut jetzt, je nachdem, was für eine Box man hat, bei den Big Boxen schaut es am Anfang ein bisschen anders aus, als man es von früher kennt, weil man kennt ja früher wirklich diese dicken Kartonagen, die dann mit außenrum beklebt sind. Die sind aber wirklich extrem aufwendig in der Herstellung und ob sich das dann rentiert für Kleinauflagen, ist die nächste Frage. Aber zum Beispiel bei diesen NES oder Super Nintendo Schachteln, die sind ja wirklich einfach nur bedruckt und gefalten und auch nicht verklebt. Und das finde ich super. Auch die Inlays, die ich habe, die halten bombenfest, obwohl da kein Tropfen Kleber drauf ist, was ich jetzt auch wieder sage, das ist ein bisschen umweltfreundlicher in der Produktion. Also da muss man dann natürlich auch nochmal mit rechnen. Auch da immer das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Schachtel produzieren lasse, Bedruckung, das rentiert sich auch erst ab 250 Stück. Weil man zahlt immer die Initialkosten, die Setup-Kosten und wenn ich dann sage, ja, ich lasse da jetzt nur 10 Stück von produzieren, zahle ich trotzdem 100 Euro für. Dann habe ich da allein 10 Euro pro Schachtel. Das ist natürlich dann auch relativ teuer. Und das ist natürlich der Punkt, wo ich sage, ich muss halt da mindestens 500 Stück produzieren. Die Frage ist, werde ich das Zeug los oder nicht?
Ja.
Also das sind dann alles noch so Gedanken und dann darf man natürlich, wenn man sich das so anschaut und man sagt, ja okay, so ein Spiel kostet mich jetzt im Verkauf 29 Euro, ja da ist die Entwicklung drin, da müssen eigentlich die Gussformen noch irgendwo mit eingerechnet werden, weil das Geld muss ja auch wieder reinkommen. Klar, das Geld muss nicht mit einem Spiel reinkommen, sondern es reicht, wenn es mit mehreren Spielen reinkommt. Mhm. Aber ansonsten habe ich da ja wirklich Hardware, die produziert werden muss. Und das ist halt der Grund, warum die Spiele dann auch einfach ein bisschen teurer sind. Weil ich muss das Zeug alles irgendwie mal produzieren und wieder kalkulatorisch reinbekommen.
Ja.
Aber da muss ich sagen, mit dem Mega Drive Simmer fahren wir jetzt ganz gut. Vor allen Dingen für eigene Spiele, die wir jetzt rausbringen, eben wie XAMPP 2, da ist es im Prinzip schon fast Produktion on Demand. Also ich habe ja den Vorteil, dank dem, dass ich meine Spielmodule daheim, oder was heißt daheim hier im Büro, selber beflashen kann, kann ich das Spiel draufflashen, sobald es jemand bestellt. Klar, die Aufkleber muss ich vorher kaufen, aber wie gesagt, 50 Euro für 500 Aufkleber ist jetzt nicht der Rede wert. Anleitung musst du drucken lassen, aber da ist es vom Preisverhältnis ähnlich. Und gut, die Schachteln sind jetzt natürlich noch ein bisschen teurer, wenn ich die herstellen lasse, aber auch da muss ich sagen, wenn ich da dann 20 Spiele von dem Ding verkaufe, dann ist das Geld drinnen und den Rest mache ich wirklich on demand. Das hat einen großen Vorteil. Ich muss nicht sagen, ich mache jetzt hier 2000 Stück und habe das Risiko, dass ich die losbringe oder sowas. Gut, wobei Ultracore war ja, die 2000 Stück waren ja ratzfatz ausverkauft. Also die haben ja gesagt, das ist limitiert. Die hätten, glaube ich, nochmal 2000 Stück produzieren können.
Krass.
Das war schon beeindruckend. Naja, also das gehört noch alles dazu.
Ja. Ich erinnere mich noch so richtig gut an die Produktion der Anleitungen für jetzt bei Defender of the Crown ging es einigermaßen, aber bei Wings, das Pilotenhandbuch, weil es gibt ja, also als ich das so übernommen habe und der Lars hat mir dann irgendwie, da konnte ich dann so 10, 15 Gigabyte runterladen, so sagte, ja, hier sind die Materialien, da sind auch die Anleitungen, ich so, ach super, alles klar, perfekt. Und dann, ich so, ach super, das waren die hässlichsten Scans, die ich jemals gesehen habe. So in Schwarz-Weiß und dann halt auch in der Auflösung. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, es gibt also keine Grunddatei mehr. Mhm. Gut, man muss halt sagen, als die Anleitung damals gemacht wurde von Wings, gab es noch nicht mal so ein vernünftiges Windows-System in dem Sinne, wie wir es jetzt heute kennen. Da war ja doch Windows noch eine grafische Benutzeroberfläche und kein eigenes Betriebssystem. Und ja, das musste ich dann auch. Also ich habe dann auch ein Handbuch auseinandergenommen, eingescannt und dann die Grafiken eingescannt. Also bei, ich glaube, 140 Seiten. Da war ich ganz schön lange mit beschäftigt.
Ja gut, das ist natürlich dann Vorbereitung auch noch, wenn man wirklich solche dicken Handbücher hat, klar.
Ja, ja, genau. Ne? Also es ist bei Mega Drive und so hält sich das jetzt eigentlich in Grenzen, aber
Naja, ich sage immer, es kommt immer drauf an. Man kann natürlich auch ein Mega Drive-Spiel machen, wo man einfach eine richtig coole, dicke Anleitung mit dazu legt.
Ja, natürlich, klar.
Hermes zum Beispiel fürs Dreamcast, da haben sie auch einen Comic entwickeln lassen. Ein
Comic, genau.
Also das geht ja schon auch. Das darf man nicht vergessen. Nee, aber dann ist es jetzt noch so ein Punkt, also egal, wo man jetzt die Flashkarten kauft, ich meine, die von Krix sind in Ordnung, die von mir, wo man ein bisschen aufpassen musste, das muss ich mal sagen, das sind so Geschichten von ich hole mir was aus China. Das Zeug geht zwar, die Frage ist immer nur, wie lange. Schönes Beispiel habe ich, einige werden ihn hier wahrscheinlich auch kennen, unseren lieben Senat von Retrokram, der ja auch immer sehr viel munter unterwegs ist und auch immer sehr geschätzter Kollege auf der Gamescom mit dabei ist. Der hat mir letztens getwittert, er fand's cool, er wusste es nicht, er hat sich Ultracore einmal die China-Variante und einmal die Original-Variante gekauft und hat beide Module aufgeschraubt und hat mich dann erstmal mit angetweetet und hat gemeint, cool, ich wusste gar nicht, dass die Module hier vom Dragonbox-Shop hergestellt worden sind, weil das sind halt unsere Platinen drin. Und das fand er cool und dann hat er eben auch von dem Spiel die China-Version quasi, die in China, also A, erstmal ohne Lizenz natürlich hergestellt worden ist, weil die stellen halt alles her, was ich immer sehr schade finde. Das hoffe ich, sowas unterstützt keiner, wenn er es da kauft, dass er sagt, ich kaufe da einfach raubkopierte Spiele oder Raubmord kopiert. Wie viele Chinesen mussten dafür sterben oder so. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, auch qualitativ ist es so ein Problem. er hat ein Foto von der Platine geschickt, von der China-Platine, und ich gucke mir die an, denke mir, das schaut genauso aus wie Kriegsflashkarte. Und dann habe ich geguckt, ja, das ist eine Kopie von Kriegsflashkarte, fast 1:1. Aber die Widerstände sind nicht drauf. Und dann habe ich gedacht, Moment einmal, aber die Widerstände sind dafür drauf, dass die Konsole, die ja 5 Volt rausschickt, dass da dann der Speicherchip, der normalerweise mit 3,3 Volt läuft, nicht kaputt geht. Und wir hatten es ja letztes Mal schon irgendwie bei den Klonkonsolen, dass die ja beim SNES auch mal den Schmarrn gemacht haben und einen 3,3 Volt Speicher verbaut haben, der halt dann irgendwann mal kaputt geht. Und dann habe ich mal den Speicherchip, der war auch gut erkennbar auf der fotografierten Platine, angeguckt und habe mal Datenblatt angeguckt. Nö, es ist kein 5-Volt-Chip, es ist ein 3,3-Volt-Chip. Ja, sie haben dann halt einfach die Module von Krix quasi geklont und haben dann gedacht, oh ja, die Widerstände geht's auch ohne. Ja, es geht auch ohne, die brauchen wir ja nicht. Funktioniert, haben wir getestet, läuft im Mega Drive, so nach dem Motto. Und ja, man spart sich halt ein paar Cent, weil man muss die Widerstände nicht kaufen und nicht bestücken. Heißt jetzt aber, dass die 5 Volt von dem Mega Drive 1:1 in diese Flashkarte reingehen, die aber nur 3,3 Volt Speicherchip drauf hat. Ja, das heißt, wenn man da oft genug mitspielt, dann ist halt das Ding einfach mal tot, weil es einfach der Chip, auf dem das Spiel gespeichert ist, ein bisschen mit zu viel Volt versorgt wird, und irgendwann macht er das halt nicht mehr mit. Mhm. Also da muss ich sagen, das ist jetzt eine Geschichte. Das finde ich dann ziemlich dämlich, und die Chinesen sparen da wirklich jeden Cent ein, und klar, am Anfang läuft das Spiel auch, aber nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, vielleicht auch nach 1,5 Jahren, je nachdem wie lange man damit spielt, ist es dann halt auf einmal tot. Und deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig, wenn ich sage, irgendwelche Module aus China kaufen. Ich habe auch schon gehört, dass irgendeins von diesen Multimodulen fürs NES, wo was weiß ich, 500 in einem Spiele drauf sind, da gab es auch schon welche, die haben tatsächlich ein NES kaputt gemacht. Das war nachher geschrottet, das ging nicht mehr. Warum auch immer. Aber da muss ich sagen, da lieber ein bisschen vorsichtig sein und lieber beim Original-Lizenzinhaber die Dinger kaufen.
Sowieso, also das kapiere ich dann halt auch nicht.
Ja, aber selbst.
Die gibt es halt nicht mehr wahrscheinlich dann, und dann.
Ja, natürlich, Ultracore war limitiert auf 2000 Stück, das kriegst du jetzt nicht mehr. Aber gut, das aus China wird halt auch nicht lange leben, aber selbst dann, vielleicht lässt sich ja Strictly Limited Games irgendwann mal überreden, keine Sonderauflage, keine Limited Edition, sondern irgendwie ein Reprint oder sowas zu machen. Mhm. Keine Ahnung, das ist alles denen ihre Sache, da halte ich mich raus. Ich habe ja nur die Module produziert und sonst nichts damit zu tun. Aber auf keinen Fall würde ich halt sagen, klar, gegen Rechteinhaber verstoßen ist ja blöd. Und da kann man sich auch nicht damit rausreden, wie das ja viele machen. Ja, ist ja für die alte Konsole, wird ja nicht mehr hergestellt. Ja doch, die neuen Spiele werden ja gerade noch hergestellt. Und da muss man dann auch wirklich vorsichtig sein. Also da bei den Originalen gucken. Und qualitativ ist halt auch, ich weiß nicht, also ich will es meiner Konsole nicht antun.
Ja, das ist verständlich.
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt mal so einen kleinen Einblick in die Welt der, ja, vor allen Dingen Hardware-Entwicklung für die Spiele noch geworfen.
Auch einen ziemlich detaillierten Einblick, auf jeden Fall.
Ja, gut, man kann es noch deutlich detaillierter machen, aber ja, gut, so ein Überblick zumindest. Hier.
Genau.
Genau, wie entwickelt man Spiele. Dann geht es natürlich zu unserem Gewinnspiel wieder weiter.
Richtig.
Jetzt erstmal, weil du am Anfang nachgefragt hast, wer hat denn gewonnen? Also Life is Strange 4 hat Franz gewonnen. Gratulation. Okay. Kingdom Hearts 3 für die PS4 hat, ja gut, Don Quixote gewonnen. Ich schätze, das ist ein Nickname, den kann ich in voller Länge nennen. Dann Secret of Mana für die PS4 hat Frederik gewonnen. Und der hat sich mit FP einfach nur gemeldet. Der hat Kingdom Hearts HD 1.5 und 2.5 Remix für die PS4 gewonnen. Also Gratulation nochmal an unsere 4 Gewinner hier. Genau,
Glückwunsch, ja.
Und jetzt auch natürlich wieder unser heutiges Spiel. Funktioniert genauso wie letztes Mal. Natürlich nur mit anderem Einsendeschluss.
Ja, das ist gut.
Einfach nur eine E-Mail an gewinn@dragonbox.de schreiben, also gewinn, ganz einfach, wie man spricht, und @dragonbox.de, ja, in einem Wort, ich hoffe, jeder kennt inzwischen die Dragonbox. Und da dann einfach nur reinschreiben, welche Spiele ihr gerne hättet. Pro Person nur ein Spiel pro Gewinnspiel. Also wenn ihr letztes Mal schon mitgemacht habt und nichts gewonnen habt oder vielleicht eins der Spiele gewonnen habt, könnt ihr dieses Mal mit einem anderen natürlich weitermachen. Die Spiele, die wir haben, sind Promo-Versionen. Das heißt, die kommen jetzt nicht in der originalen DVD-Box oder sowas drin, sondern das sind original von Square Enix quasi Promo-Version, die an die Presse rausgegeben wird. Da steht auch schön groß drauf, Promo not for resale, aber also vielleicht für einige Sammler ganz interessant. Sind aber die kompletten Spiele drauf und kommen in so einem kleinen Jewel-Case drinnen. Und da haben wir diesmal Kingdom Hearts 3 für die PS4. Immer noch Life is Strange Before the Storm für die PS4. Also wir haben ja einen Schwung Spiele bekommen, deswegen sind da immer wieder die gleichen dabei. Secret of Mana für die PS4, Kingdom Hearts HD 1, 5 und 2, 5 Remix für die PS4 und noch neu dazu Left Alive für die PS4. Und noch weiterhin, schauen wir mal, ob diesmal einer will, weil da war jetzt auch
für
keiner dabei.
Xbox, genau.
Für die Xbox One, Kingdom Hearts 3, da haben wir auch ein paar Kopien von. Das kommt dann tatsächlich sogar in der originalen eingeschwärzten Verpackung. Also in so einer originalen Xbox One steht zwar auch Promotional Copy Not for Resale drauf und lustig unten irgendwie in Russisch irgendwas noch. Aber gut, das wird halt überall rausgegeben. Ist aber auch, wie gesagt, das komplette Spiel mit drauf. Und ja, wer die haben will, gewinn@dragonbox.de. Jeder ein Spiel und eine E-Mail. Alles, wer mehr E-Mails schickt oder mehrere Spiele, der wird einfach gleich rausgeschmissen und kann dann keins davon gewinnen. Ja, und allen anderen wünsche ich da natürlich wieder viel Glück.
Genau, auf jeden Fall.
Achso, Einsendeschluss. Lass mal gucken. Logischerweise von heute aus wieder 2 Wochen, weil da käme der nächste Podcast. Also vielleicht einen Tag vor 2 Wochen. Würde ich sagen, 16. Februar ist eine schöne Zeit. Sonntag, der 16. Februar, wer bis dahin einschickt, hat die Chance zu gewinnen. Alle anderen halt dann nächstes Mal wieder mitmachen.
Sehr schön. Super, gut. Dann vielen Dank für diesen wirklich sehr, sehr, also ich finde es sehr detailliert. Wie gesagt, wir machen ja keinen Workshop. Mhm. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, ne?
Ja, und noch dazu, wer also schon ein Spiel entwickelt hat und möchte es produziert haben, gerne bei mir melden, weil wir können ja, wie gesagt, auch Kleinauflagen mit On-Demand machen und auch verkaufen. Also wer sagt, ich will das Ding auch irgendwie mal verkaufen, gerne. Da können wir schon irgendwas aufsetzen, selbst wenn es nur 10 Kopien sind, dann könnt ihr sagen, hey cool, 10 Leute haben mein Spiel gekauft und ich habe damit sogar ein paar Euro bekommen. Ist natürlich auch immer noch cooler, als wenn man sagt, man verteilt es einfach nur kostenlos. Also sind wir natürlich gerne bereit, uns drum zu kümmern, auch um die Produktion von den Schachteln, von den Platinen, von Gehäusen. Oder wer nur Gehäuse braucht und nur Platinen, sind wir bei allem mit dabei. Also wer jetzt da Blut geleckt hat und sagt, hey cool, ich habe ja mal ein Mega Drive-Spiel gemacht, dann einfach melden und dann schauen wir mal, dass wir das doch auch mal unter die Leute kriegen.
Genau.
Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Alles klar. Tschüss.